Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf der 54. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr auf dieser Folge wieder dabei. Auf dieser 54. Folge dürfen wir begrüssen Julia Tanno. Julia Tanno ist Freestyle-Skifahrerin und tritt vor allem im Big Air und im Slopestyle an. Bei den X Games hat sie schon mehrere Medaillen gewinnen. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger, wünsche viel Vergnügen und los geht's mit Julia Tanno. Julia, schön nimmst du dir Zeit und bist als Gast auf dem Podcast Tête-à-Tête.
Ja, danke. Schön, dass es endlich geklappt hat jetzt nach dem langen Winter.
Ja, danke für die Flexibilität. Ja, zuerst war ja der Winter, dann habe ich nichts noch verschieben und jetzt hat es doch noch geklappt.
Genau, ja, eben im Winter ist immer ein bisschen schwierig bei uns so ein bisschen vorausplanen.
Ja.
Weil irgendwie immer wieder irgendetwas spontan dazukommt. Und ja, jetzt im Frühling wird es langsam ein bisschen ruhiger und dann ist es auch ein bisschen einfacher, dann haben wir so Sachen planen.
Ja. Habt ihr überhaupt irgendeine Planbarkeit? Also, weißt, habt ihr mal, keine Ahnung, in ein paar Wochen, wo ihr wirklich wisst, in zwei Wochen bin ich dort oder dann bin ich dort? Oder ist es wirklich, die schauen den Tennis, glaube ich, schon so ein bisschen von Woche zu Woche, jetzt bin ich dort, dann dort, du hast ja, glaube ich, auch geschrieben, bin ich ein Event mit Sponsoren und dann dort ein Event und weisst du gar nicht so, wie sieht nächste Woche überhaupt aus?
Ja, es ist bei uns schon eher alles recht spontan, aber wir haben schon einmal so Anfang Saison so eine Gruppenplanung, wo wir halt wissen, so die Wettkämpfe, die fix sind, ich meine, die sind ja fix im Kalender eigentlich von FIS schon eingetragen, eigentlich wissen wir jetzt schon ungefähr, welche Wettkämpfe wenn nächstes Jahr sind. Das kann sich logischerweise schon einmal auch noch ändern mit dem Schneeverhältnis und so, wir müssen manchmal gleich noch Sachen absagen. Aber so grob wissen wir eigentlich schon. Aber nachher eben so mit Abreise und dem ist halt nachher immer gleich so, ja, es macht auch jedes Team anders. Also eben, wenn der Weltcup irgendwie am Dienstag anfängt, wir reisen manchmal schon am Sonntagabend ab, manchmal erst am Montag, kommt halt darauf an, wie weit weg das ist. Und das sind nachher halt so die Sachen, die nachher eher so ein bisschen spontan geplant werden. Also meistens so das, was weiter weg ist, wissen wir halt schon auch früher, wenn wir jetzt auf Amerika gehen, müssen wir es halt früher planen. Aber je nachdem, auch wenn wir so Trainingslager in der Schweiz haben, sind wir halt auch recht flexibel mit dem Wetter und schauen eher so ein bisschen auf das und einmal nicht einfach so fix von dann bis dann, sondern wir passen uns eigentlich recht an.
Ja. Ja, gibt es überhaupt, musst du alle vom Verband vorgeben, gerne Wettkämpfe besuchen oder kannst du es wie eigentlich relativ frei noch entscheiden?
Ja, also es ist jetzt nicht vorgegeben, was wir müssen und was nicht, aber es ist schon so, die Weltcup-Saison ist eigentlich schon nicht, ich würde jetzt nicht sagen Pflicht, wenn du jetzt sagst, so ein Wettkampf wollte ich lieber auslassen und dann noch irgendwie dort noch eine Trainingswoche machen, dann ist das, versteht das auch jeder. Ich glaube, da musst du so ein bisschen für dich selber entscheiden, was du willst fahren. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Jahr ja auch wegen meinem Knie erst im Januar angefangen, Wettkampf zu fahren. Und das ist eigentlich völlig mir überlassen, wenn das auch wieder anfangen will. Aber ja, logisch, wenn du im Swiss-Ski-Team bist, wird auf eine gewisse Art dann schon auch erwartet, dass du dem Weltcup-Zirkus sozusagen folgst und dass die Wettkämpfe fährst, die dort drin sind. Weil sonst schaffst du ja auch nachher die Kriterien gar nicht, um wieder in die Nationalmannschaft oder ins A-Kader überhaupt aufgenommen werden fürs nächste Jahr.
Ja, klar, das macht Sinn, ja. Was sind da Kriterien?
Boah, im Fall, ich habe die gar nicht so ganz genau im Kopf.
Du fühlst einfach jedes Jahr.
Ja, ich muss sagen, dieses Jahr bin ich am Zittern gewesen, weil ich halt erst so spät konnte anfangen mit Wettkämpfen oder Wellen haben anfangen. Also ist mir auch nebensächlich gewesen jetzt dieses Jahr, ob ich jetzt im A-Kader oder in der Nazi bin. Und da, von dem Jahr, also ich weiss jetzt, dass Nazi ist, glaube ich, eine Anforderung ist, in den Top 10 sein im Overall-Weltcup.
Ja.
Bei den Frauen. Und bei den Männern gibt es auch noch andere Kriterien. Oder es gibt eben verschiedene Arten, wie du diese Kriterien kannst erreichen kannst. Also du könntest zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwie, ja, je nachdem, Podestplätze oder irgendwie so. hast eine Kombination und nachher ist entweder oder das erreichst oder das erreichst. Ich weiss jetzt nur, bei mir dieses Jahr war es, schlussendlich ist es darauf angekommen, auf der letzten Weltcup, dass ich noch in die Top 10 reinrutsche, dass ich in der Nazi bleibe. Ja. Aber ich probiere auch mal nicht zu fest mich auf das zu fokussieren, weil schlussendlich ja, machst du dann eigentlich nur noch einen zusätzlichen Druck, wo wie, ja, du willst ja eh gut fahren und wenn du gut fährst, erreichst du die Kriterien.
Also, ja, das macht Sinn, ja. Aber manchmal fällt es mir dann gleich nicht so einfach, ja, das wie abzugrenzen.
Ja, definitiv. Also bei mir jetzt eben der Frühling ist mir das schon auch definitiv im Hintergrund, so die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, weil ich halt einfach gewusst habe, dass ich bin irgendwie so bis vor dem letzten Weltcup irgendwie auf dem 12. Platz im Gesamtranking oder so irgendwie etwas, oder auf dem 13. Und dann habe ich schon angefangen, so ein bisschen auszurechnen, wer vor mir muss was machen und was muss ich machen, dass ich in die Top 10 reinkomme. Und dann ist schon, ja, zuerst, als ich nachher Quali geschafft habe, ins Finale, ist schon mal, ja, sicher gut gewesen, aber nachher ist genau irgendwie die nachher müssen besser sein, auch im Finale gewesen. Und ich habe wie gewusst, wenn sie etwas runterbringt, ja, dann muss ich halt wirklich auch etwas Gutes runterbringen, dass es dann schlussendlich langt. Und schlussendlich hat es dann gelangt. Aber ja, es ist schon schwierig, um dann gar nicht dran zu denken. Logisch, wenn du dich einmal so ein bisschen mit dem beschäftigst, bist du nachher gleich immer so ein bisschen im Hintergrund, bist du so, ah ja, das wäre ja auch noch.
Ja, und vor allem, also ich weiß gar nicht, ist das einfach so bei euch, dass wie jetzt ins beste Kader nur bestimmte, also wenn sie die 10 Besten vor der Welt sind, dann können sie ja im Prinzip auch 5 Schweizerinnen sein, die dort drunter sind, oder nur eine. Das spielt einfach gar nicht so eine Rolle.
Nein, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, also ich weiss gar nicht, ob es wirklich eine Begrenzung gibt, aber also Nationalmannschaft ist halt wirklich einfach, wenn du die Kriterien erreicht hast, dann bist du dort drin. Mhm. Und dann gibt es noch die unteren Kader, haben dann schon auch noch jeweils mit so Trainerbeurteilung teilweise auch noch etwas zu tun. Aber bei uns, so viel ich weiss, ist die Nationalmannschaft wirklich einfach auf Resultat basiert. Und du kannst schon auch zum Beispiel, ich bin mir gar nicht sicher, wenn letztes Jahr zum Beispiel, wenn du verletzt bist und irgendwie so länger als 3 Monate oder so in der Saison nicht kannst Wettkämpfe fahren und wie gar nicht die Chance hast, die Resultate zu erreichen, dann kann es schon sein, dass du wie einfach nochmal ein Jahr nochmal nominiert wirst, sozusagen. Einfach mit verletzten Status. Ja. Aber da braucht es, ich weiss nicht genau, was die Anzahl ist, aber es braucht eine gewisse Zahl von Monaten oder irgendetwas, wo du hast gefehlt, sozusagen, wo du nicht hast können fahren.
Okay. Und genau. Ich weiss gar nicht, ist es gleich beim Racing-Team, zum Beispiel jetzt wie bei der wie beim Freeski-Team?
Keine Ahnung im Fall, das weiss ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kriterien dort schon ein bisschen anders sind. Ja. Weil auch bei ihnen die Masse ganz anders ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass bei ihnen nur Top 10 ist, weil bei ihnen ist ja keine Ahnung, die Masse so viel breiter, dass ich das Gefühl habe, es ist schon ein bisschen anders. Aber das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, mir ist eigentlich spontan überlegt, warum. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ich habe nicht irgendwie eine Zahl dazu, aber es gibt ja, glaube ich, viel mehr Leute klassische Skiweltcup, also irgendwie Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Super-G, was auch immer. Obwohl das ja eigentlich viel weniger spektakulär ist als bei euch.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, wieso das genau so ist. Also, keine Ahnung, es ist man kommt in der Schweiz, habe ich das Gefühl, halt einfach so einfach auch aufs Alpin fahren. Also ich bin früher ja auch Alpin gefahren. Ja. Bei uns, die meisten im Team, sind früher irgendwie auch noch ein bisschen Rennen gefahren, auch wenn es nur in der IO ist oder so. Aber ich meine, ja, in der Schweiz irgendwie, das ist so, ich habe das Gefühl, so fast so, wenn du irgendwo in den Bergen schon nur aufwachst, ist es wie so, ja, die Eltern schicken dich in die Skischule, nachher in die IO und nachher ist halt wie auch das Interesse wahrscheinlich so ein bisschen allgemein in der Schweiz, ja, ein bisschen breiter, weil es halt auch, und es wird auch viel mehr gezeigt in den Medien.
Definitiv. So. Vielleicht im Fall auch, weil es halt viel näher einfach ist bei den Leuten. Also, ich meine, was die machen, ist irgendwie so weit entfernt und hingegen irgendwie ja, eine Strecke oder eine gewisse Piste runterfahren, ist halt viel viel naheliegender als irgendwie. Also ja, ich habe nicht einmal. Ich habe knapp 360 Grad Dreieck im Stehen.
Ja, es ist halt schon so. Das merkt man definitiv, dass so. Es, ich meine, eben beim Alpinen, es geht um Zeit. Jeder, der das schaut, versteht das Prinzip. Wieso ist der besser gewesen, weil er schneller ist. Vielleicht technisch braucht es schon auch ein Wissen, wenn du jetzt willst, das so ganz genau analysieren willst, musst du schon auch, ja, weiss nicht, wenn du das jetzt so ganz genau verstehen willst, ist so, wieso ist jetzt der besser als der oder schneller als der, geht es dann schon ums technische Wissen auch. Aber schlussendlich, das, was wir machen, ist halt, wenn du gar keinen Bezug dazu hast, ist zwar mega spektakulär zum Schauen, aber ich glaube, wenn also die Wettkämpfe sind jetzt auf so einem hohen Niveau und es gibt so viele Träger und so viele verschiedene Tricks und das sagen auch meine Eltern, wenn sie den Wettkampf schauen, sie verstehen nicht so ganz genau, wieso ist jetzt der besser gewesen als der. Weil sie einfach wie Tricks gar nicht so selber verstehen und nachher ist es automatisch, ja, ist vielleicht schon spektakulär zum Schauen, aber irgendwann bist du so, ah, ich komme gar nicht so richtig draus, wieso jetzt der besser gewesen ist oder ja. Ich glaube, darum ist es eigentlich auch wichtig, dass wenn es übertragen wird, finde ich es mega wichtig, dass halt die, die es kommentieren auf dem Fernsehen, das wie so ein bisschen, ja, auch spannend können überbringen. Und ich glaube, ich finde, es ist mega spannend gleich zum Schauen. Auch, ich schaue auch gerne Sportarten, wo noch nicht rauskomme, aber dann muss es wie so wirklich mega gut, ja, kommentiert sein und vielleicht auch so ein bisschen Hintergrundwissen von wer macht was, wieso, weißt du, so, ja, so ein bisschen wie auch uns Athleten so ein den Leuten näher bringen.
Machst du wirklich Sportarten, wo nicht nachher kommst, wie sie funktionieren?
Ja, jetzt nicht so komplett nicht, aber ich meine, ich schaue auch teilweise irgendwie Eishockey oder so, wo ich weiß ja schon, wie das Grundprinzip funktioniert, aber jetzt, ich hätte jetzt auch nicht so ganz genaue Ahnung. Und schlussendlich finde ich es ja gleich. Oder ja, auch allgemein, auch wenn die Olympiade kommt. Ich schaue mega viele Sportarten, die ich so sonst nicht schauen würde. Aber du schaust es halt und bist gleich irgendwie so. Das Prinzip verstehst du ja immer irgendwie. Also weißt du, es gibt ja immer irgendwie eine Rangliste oder irgend so etwas. Schlussendlich ist es ja irgendwie gleich spannend. Auch wenn du es vielleicht einmal nicht so ganz, ganz genau verstehst.
Das stimmt, aber ich finde, es ist bei vielen Sportarten, das sind wie zum Beispiel beim Handball oder beim Volleyball oder beim Basketball. Gut, Basketball finde ich noch etwas schwieriger, aber auch beim Hockey finde ich halt vieles wie irgendwie klar, ja, es muss ein Goal passieren oder weiss nicht was.
Ja, das aber stimmt.
Wenn du irgendwie Dart schaust oder so und du hast, es ist ja klar, dass irgendwo wir herentreffen, aber du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Also da kannst du gar nichts nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht schon schwierig, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel unsere Sportart auch ein bisschen mehr im Fernsehen kommen und dass jemand so ein bisschen anfängt zu schauen, du kommst eigentlich auch recht schnell dahinter. Ja. Also weißt du, so, schlussendlich, es ist schon vielleicht eher eine Sportart, die jetzt so ein bisschen nicht so naheliegend ist zum Verstehen, aber schlussendlich eben, wenn es jemand gut kommentiert und so ein bisschen erklärt, was ist und auch mit den Tricks so ein bisschen nur so erklärt, okay, vielleicht irgendwie so ein 900 ist schlechter als irgendwie nachher mehr Träge oder ein doppelter. Weißt du, so einfach so ein bisschen die Grunddinge so ein bisschen erklärt, dann habe ich das Gefühl, ist es nachher gleich, ja, hast du wie gleich so ein bisschen ein Grundwissen.
Mhm. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, auf was denn darauf abkommt jetzt bei euch?
Ja, bei uns in der Sportart ist eigentlich, ja, es geht hauptsächlich schon so ein bisschen um technische Schwierigkeit sozusagen im Wettkampf, aber da dazu gehört nachher auch noch der Style, wo mega wichtig ist bei uns, eben so verschiedene Grabs und das ist wirklich bei uns eigentlich fast das Wichtigste, du musst deine Ski graben, also nein, nicht du musst, weil bei uns gibt es eigentlich keine Regeln, aber es ist wie, das hat halt mit Style nachher zu tun, wie lang grabst du, was für einen Grab machst du, wie schwierig ist der Grab. Und dann eben so, ja, technische Schwierigkeit und dann gibt es noch so Amplitude, ist wie so, wie weit und wie hoch, weißt du, so, wie gut hast du sozusagen den Popfelwitsch vom Kicker und wie weit gehst du. Bei uns ist auch, eben wenn du nachher so mega kurz landest auf einem Kicker, ist das natürlich schlechter, als wenn du so ein bisschen weiter fliegst. Logisch. Es muss eben alles kontrolliert sein, das kommt nachher auch noch darauf an, eben wie schön ist die Ausführung eigentlich so ein bisschen von allem. Oder weißt du, mit den Landungen, da darfst du nicht hinten runter sitzen oder so, es gibt Abzug, oder die Hand in den Schnee gibt Abzug. Also es sind eigentlich so, beim Wettkampf tun sie es so, auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 Kriterien bewerten. Und ja, dann tut sich so ein bisschen alles miteinander vermischen. Also es heisst auch nicht eben, nicht unbedingt, dass der gewinnt, der den allerschwierigsten Trick macht. Weil wenn er den Trick macht und er ist mega nicht schön und hat den Grab verpasst und irgendwie ist noch nicht schön gelandet, dann ist das halt alles viel schlechter als jemand, der einen bisschen weniger anspruchsvollen Trick macht, dafür schön ausgeführt.
Und also die bekommen dann auch immer Punkte. Und so wie ich es verstehe, ist ja 100 wäre das Beste.
Genau.
Und wie baut ihr das dann aufeinander auf? Oder wie kann man es dann verstehen? Jetzt mal angenommen, einer hat den Grab nicht so lange, wie er es haben sollte und lässt ihn früher los, also sprich irgendwie eine Sekunde oder wie viel auch immer. Was gibt es dann für einen Abzug? Ist es ein Punktabzug? Ist es ein 0,75-Abzug? Oder hat er irgendwie der Salto früher auf, als er hat sollen? Oder ich weiß auch nicht, wie kann man das einordnen? Für mich ist es immer so, du siehst es natürlich schon. Und dann, wenn es jemand, eben, wie du vorher hast gesagt, am Fernseher irgendwie erklärt und sagt, ja, er hat den Grab früher auf oder keine Ahnung was, dann kannst du dann schon nachvollziehen, ah ja, das stimmt. Aber wie kann man so einordnen, so grob, das war jetzt wirklich ein guter Lauf gewesen, oder das war jetzt wirklich schlecht gewesen?
Ja, das ist eben schlussendlich noch nicht so einfach. Weil bei uns ist eben so 100 ist eigentlich eben so die Maximalpunktzahl, die du kannst haben. Und das ist aber, weil es bei uns wie nicht so gibt, der Trick gibt so viele Punkte und der Trick gibt so viele Punkte, ist es auch von jedem Wettkampf anders. Also du kannst sozusagen, du könntest jetzt am einen Wettkampf einen Run machen mit eben mit gewissen Tricks und am nächsten Wettkampf den gleichen Run mit den gleichen Tricks machen und es kann einen verschiedenen Score geben. Sie tun halt, der Score ist bei uns eigentlich mehr da, um wie die Rangliste einfach, wie sagen wir, einreihen. Und sagt nicht aus, okay, wenn ich den Run mache, kriege ich 90 Punkte. Sondern es kommt dann halt auch mega auf die Leistung von allen anderen an dem Tag an. Es ist mehr so für sie einfach so, ja, wie so ein Grenzwert, wo ordnen wir die Leute ein. Und das ist ehrlich gesagt für uns Athleten auch manchmal schwierig zu verstehen, weil eben unser Sport so offen ist und auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen Ansichtssache, was findest du stylisch, was nicht. Haben wir auch viel nachher mit den Judges Diskussionen, wieso haben wir jetzt das schlechter bewertet? Oder weißt du, so, ja, es ist schon nicht immer ganz klar. Darum verstehe ich eben auch, dass es schwierig ist, um es wirklich nachvollziehen.
Ja. Der Husten ist wirklich immer noch da.
Ja. Ja, ich glaube, mein Körper hat jetzt richtig gemerkt, das ist Ende Saison und kurz runtergefahren.
Ja, das ist ja so wie bei den Leuten nach irgendwie einer Prüfungsphase oder wenn sie in die Ferien gehen und irgendwie streng ich habe am Arbeiten oder keine Ahnung was, ist das ja immer so ein Phänomen.
Ja, das hatte ich sogar den Winter auch einmal. Bin ich ja von den Wettkämpfen zurückgekommen in Amerika und hatte gerade die Woche darauf meine Prüfungen. Und wirklich so am ersten Tag nach den Prüfungen bin ich voll krank geworden. Einfach weil mein Körper wahrscheinlich kurz mir müssen zeigen musste, so, okay, jetzt musst du kurz ein bisschen runterfahren und nicht gerade noch weiter pushen, weil ja, manchmal braucht es dann einfach so ein bisschen Erholung. Und wenn man die sich nicht gönnt, dann zeigt der Körper das.
Das ist definitiv so. Teilweise, also es gibt ja auch so Sachen wie irgendwie, man fährt rückwärts an oder auch Begriffe, die man nicht versteht. Sie finden nicht einmal nur zum nachher können vollziehen, was ist jetzt wirklich schwieriger. Also zum Beispiel, klar ist rückwärts angefahren schwieriger als vorwärts angefahren, aber das gibt ja dann auch wieder ganz unterschiedliche Bewertungen oder Rückwärtsgang.
Eben auch nicht unbedingt.
Siehst du eben, und das macht ja
nicht. Ja, das ist halt eben schwierig, weil bei uns, ich meine, logisch eben für jetzt einen Laien ist Rückwärtsfahren schwieriger als Vorwärtsfahren. Bei uns, aber auf unserem Niveau, bist du irgendwann so gewöhnt für beides, dass rückwärts eigentlich nicht unbedingt schwieriger ist. Mhm. Es kommt halt, es gibt Leute, wo teils Tricks viel besser rückwärts können als vorwärts, weil es ihnen einfach mehr liegt. Und es gibt auch Leute, wo irgendwie, bei uns gibt es ja auch verschiedene Achsen, wo irgendwie viel besser die eine Achse können als die andere. Und darum ist es eigentlich bei uns vor allem, also beim Slopestyle und beim Big Air, eigentlich bei beidem, aber im Slopestyle ist es halt, hast du es gerade so vorgeführt, ist es mega wichtig, dass du auf alle Seiten drillst. Vorwärts und rückwärts und dann links und rechts, vorwärts und rückwärts. Und dann möglichst viele verschiedene Achsen zeigst und verschiedene Grabs. Dass du wie eigentlich alle Variety drin hast, die man kann haben. Und von dem eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ja, von dem kannst du nachher auch die Schwierigkeit so ein bisschen sagen, okay, das war jetzt ein schwieriger Run gewesen.
Ja.
Ja, einfach so, weil das ist sogar auch eines von diesen Kriterien, ist Variety, weil das einfach so, eben weil es jemandem vielleicht mehr liegt, um vorwärts auf die rechte Seite zu drüllen. Wenn er dann aber nur das macht, denkt vielleicht jemand so, ja, rechts ist schwieriger, aber vielleicht kann er ja links rum gar nicht. Also darum musst du es wie so, du musst beide Seiten auf vorwärts und rückwärts eigentlich machen. Bei Slopestyle hat es meistens nur 3 Kicker, das heisst, du musst einfach 3 von 4 Seiten zeigen. Also du musst immer noch, du musst nicht. Es ist einfach, schlussendlich, wenn sie es nachher bewertet, hat meistens sicher den Vorteil, wo es auch zeigt, dass er auf alle Seiten kann drüllen, ja, auch auf den Rails nachher.
Ja, aber dann haben wir eigentlich gleich wiederum so eine Idee von, was eigentlich ein Run sollte beinhalten, eben, dass man alle Seiten zeigt,
genau,
du hast viele Varianten, dass man ein bisschen alles kann. Und gleich gibt es dann auch teilweise so Tricks, die noch nie jemand hat gemacht. Und was dann krass ist, wenn da jemand landet.
Ja, genau. Ja, jetzt zwar langsam, habe ich das Gefühl, immer weniger. Wir kommen, also bei uns Frauen ist immer noch das Level am Steigen, wie verrückt. Aber bei den Männern, sie kommen jetzt halt auch langsam so ein bisschen an die Grenze, was, ja, was überhaupt noch möglich ist. Mhm. Also es gibt immer noch neue Tricks. Jetzt haben sie den Winter und seit 1-2 Jahren sind sie jetzt so ein bisschen dran, sogar auf die eine Seite drüllen und nachher in der Luft noch wieder auf die andere Seite drüllen. So ein bisschen, ja, ganz wilde Variationen. Aber eben, es ist wie so langsam ist so ein bisschen das Level ausgereizt und es passiert eben gar nicht mehr so viel, dass jetzt wirklich noch etwas mega Neues gelandet wird. Also schon immer noch, aber es kommt definitiv so ein bisschen an die Grenze langsam. Mhm.
Wie ist nicht der Trick, wo der andere ja doch gestern einen Trick postet, ist es in eine neue Erfindung oder was ist es gewesen? Oder vorgestern oder so?
Ich weiß nicht, ich habe es nicht gerade im Kopf. Ist es ist es am 9. gewesen?
Ja, ich glaube, können Sie,
oder?
Ja.
Ich glaube, ja, der hat auch, ja, ich glaube nicht, dass der schon mal jemand vorkommt.
Aber wenn man den Namen vom Trick sagt, kann ich ganz sicher nicht sagen, ob es der ist. Weil Namen hat er ja dann auch noch immer so komplizierte, wo ja, ein normaler oder ein Mensch, der nicht in der Frisky-Bubble ist, absolut keine Ahnung hat, was das soll heissen.
Ja, das stimmt. Eben, ja, man muss wie so ein bisschen die Grundbegriffe kennen, dass man nachher überhaupt rauskommen kann eigentlich. Also eben so, ich meine, ein Backflip oder ein Frontflip versteht jetzt noch fast jeder, mhm, aber das ist halt bei uns so ein bisschen der kleinste Teil, weil nachher kommen alle Achsen dazu und es ist schon nachher, eben irgendwie ein Cork ist nachher schon wie ein Backflip mit einer Schraube, wenn man es jetzt ganz grob will, so sagen, aber es gibt halt nachher die Begriffe für all die Achsen und wenn, ja, so muss man schon wie mal gesehen haben und so den Vergleich auch, okay, ah, das ist Cork, okay, das ist Bio und das hast du halt, ja, nicht, wenn du das einfach einmal im Fernsehen schaust.
Ja, und ich glaube, da kommt auch mega die Hürde dazu, dass als Mensch, der das nicht kann, hat einfach weiter Bezug fehlt. Und du kannst dir auch nicht wie vorstellen, weil du kannst ja offensichtlich nicht einfach nachmachen und dann merkst, ah ja, ist einfach noch schwierig, weil wenn du ja, so auf dem Kopf in der Luft bist und dann merkst, das klappt einfach nicht, ja, es wird schwierig.
Ja, voll. Das merkt man eben schon. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich höre immer von mehr Leuten, dass sie eigentlich gleich gerne schauen würden. Weißt, auch wenn es eben irgendwie gar nicht so hundertprozentig verstehst, ja, würden es gleich, oder die es schauen, finden es mega cool, auch wenn sie es gar nicht so richtig verstehen, so hundertprozentig. Und dann ist auch mal gleich schade, wenn es halt gar nicht so viel gezeigt wird, wird wie die Masse auch nicht breiter, weil dann kommt auch niemand nachher so drauf, ah, das ist noch cool, okay, das wollte ich schauen und mit dem wollte ich mich so ein bisschen beschäftigen, um es verstehen, weil wenn es ja nicht gezeigt wird, ja, kannst du ja auch nicht schauen. Das ist halt schon noch ein bisschen das Problem. Also es ist jetzt immer, es wird schon immer besser jetzt, in den letzten Jahren ist es immer besser geworden. Es wird immer ein bisschen mehr gezeigt, aber man merkt es halt schon immer noch. Es ist, ja, so Alpin hat halt, ja, Vortritt, was man auch kann nachvollziehen kann, so mit Fernsehzeiten. Aber gleichzeitig ist es halt für uns schon auch manchmal schwierig, um es hundertprozentig nachvollziehen, wenn teilweise ein Wettkampf uns nicht gezeigt wird, weil, einfach weil wir wie das Level von uns ist jetzt auch so hoch, das Schweizer Team ist so gut seit so lang. Und so leistungsmäßig hätten wir es ja eigentlich auch verdient, um gezeigt zu werden. Aber es geht ja logischerweise dann im Fernsehen natürlich auch um die Zuschauerzahl. Und das ist nachher halt, ja, dort müssen wir halt auch ehrlich zu uns selber sein. Das bringt halt Alpine momentan sicher mehr. Und dann kannst du es schon nachvollziehen, dass die ja mehr gezeigt werden oder andere Sportarten eben, wo halt in der Schweiz, ja, wo viele Leute einfach mega gerne schauen.
Ja, das ist halt das gute beste Beispiel ist irgendwie Fußball.
Ja, genau.
Ja, weil zum Schauen, also es ist halt echt faszinierend, wie so etwas überhaupt funktioniert. Also für so eben der Normalbürger, der einfach mal Skifahrt. Ja, es ist ja unvorstellbar, dass das funktioniert.
Ja,
Und die Leistung,
genau.
die Leistungsdichte bei euch im Schweizer Team, würde ich sagen, ist ja mindestens gleich gut wie jetzt bei den Frauen im Alpinen.
Ja, eben würde ich auch sagen, ja, unser Team ist in den letzten Jahren so gut gewesen und so präsent eigentlich an allen Grossanlässen auch. Immer, irgendjemand ist immer gut gewesen. Und darum ist es manchmal schon ein bisschen schade, dass man nachher wie gleich die Aufmerksamkeit, wo es verdient hätte, nicht gekriegt, weil es noch andere Sportarten gibt, die schon grösser sind. Dann bleibt halt die Aufmerksamkeit so ein bisschen dort. Das, zum Beispiel, dass manchmal kommt irgendwie, wäre eigentlich ein Wettkampf von uns irgendwo im Ausland und dann ist eben aber gleichzeitig noch ein Abfahrtstraining irgendwo und dann wird das Abfahrtstraining ausgestrahlt und unser Wettkampf nicht. Und das ist nachher einmal schon so. Und dann denke ich so, ja, es ist jetzt mega schade, weil ich meine, das Training, ja, vielleicht eben, viele Leute schauen es ja gleich und finden es mega spannend, aber ja, wenn es uns ein bisschen mehr teilweise würde zeigen, würde das Interesse sicher auch wachsen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben, das ist eine mega, ja, mega schwierige Diskussion. Schlussendlich wird es immer Gründe haben. Also, weißt du, es ist auch, ja, es hat seine Gründe mit Zuschauerzahlen und so weiter und so fort, wo nachher schlussendlich halt schon Sinn machen.
Die Begriffe, die du vorher auch angesprochen hast, sind wie eben Cork, Switch, keine Ahnung, was es auch so gibt. Kannst du die vielleicht ein bisschen erklären?
Ja, kann ich. Also, eben, zum Beispiel, so wie ich vorher gesagt habe, ein Cork ist eigentlich wie ein Backflip, aber noch mit Schrauben. Und die Anzahl der Schrauben kommt dann halt darauf an, wenn es jetzt ein Cork 720 ist, dann ist es ein Backflip mit der Schraube. Dann gibt es.
720, das steht immer für die Anzahl um 3, oder?
Genau. Und eigentlich im Cork 7 ist wie der Backflip wird als 360 gezählt und die eine Dreieck wird als 360. Ja. Aber weil das weil so fließend ist, ist es nachher wie zwei Dreiecke. Also es ja. ist, das ist ein kompliziert. Aber Cork ist nach hinten raus ausgelöst. Dann Bio oder Misty ist sozusagen wie ein Frontflip, aber halt mit Rotation nach vorne raus ausgelöst. Eben Switch ist rückwärts. Und dann gibt es, oh, es gibt so viele Begriffe, eben nachher gibt es all die Grabs, wo je nachdem, eben, wenn du so hinten, ganz hinten am Ende von der Ski hebst und überkreuzt ist, ist es ein Tail Grab. Wenn du ganz vorne an der Ski hebst, ist es ein Nose Grab. Dann gibt es ganz viele verschiedene noch zwischendrin. ja, das ist wirklich, es gibt so viele Begriffe bei uns, die schon nicht ganz so einfach sind, um alles sich merken und verstehen.
Ja, ja, vor allem auch, also, was überlegt ihr euch da zum Beispiel, bevor, also jetzt vor einem Run, überlegst du dir, also du hast irgendwie ein Training und so, dann überlegst du, was du machen willst.
Genau.
Wie überlegst du dir denn, du musst ja, also das Ziel ist ja so wie nichts, mir überlegen, ist ja möglichst schwierig. Aber ich glaube, sobald in die Hand das Gesäß oder du total umkehrst, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Also das sollte ja auch nicht passieren, weil das ist ja nur genau. oder ein riesen Abzug.
Ja.
Ja, wie findet man da eine Balance?
Wir haben ja meistens so zwei Tage Training.
Ja.
Und dann tust du erst mal so ein bisschen den Kurs, ja, so ein bisschen eingewöhnen, was. Bei uns gibt es ja bei den Rails nachher meistens irgendwie so zwei, drei Optionen nebeneinander. Dann tust du mal ein bisschen alles ausprobieren, schaust, welches würde mir am besten passen. Und da ist eben, die Auswahl ist frei. Du kannst eigentlich das fahren, was du willst. Und dann, ja, ist meistens im Wettkampf logisch, willst du so ein bisschen möglichst schwierige Sachen machen, aber du musst auch etwas machen, wo du zu, ich würde jetzt mal behaupten, 95% auch wirklich kannst landen. Es nützt dann nichts, eben irgendetwas machen, wo du, ja, wo du irgendwie 1 von 10 Mal landest. Weil dann bringst du es ziemlich sicher im Wettkampf auch nicht ab, wenn dann noch so ein bisschen, also ja, ein paar Leute sind auch mega gut, in dem nachher, dass es genau am Wettkampf nachher zählt und nachher bringen sie es genau runter. Aber ich glaube, so die gute Balance ist schon so etwas zu machen, wo du sicher so, ich würde es mal sagen, 7 bis 8 von 10 Mal mindestens schaffst.
Mhm.
Weil sonst ja, sonst, wenn du irgendetwas machst, wo du selber schon weißt, dass du gar nicht so viel gelandet hast, dann wirst du gerade auch noch mehr nervös und ja, das hilft auch nicht. Dann kannst du es eigentlich gerade vergessen. Ja, es gibt schon solche, die irgendwie etwas mega riskieren und nachher schaffen sie es wirklich mit Glück am Wettkampf. Und dann sind sie vielleicht an dem einen Wettkampf nachher plötzlich mega weit vorne und gut. Aber wenn du willst, konstant gut sein, dann ja, musst du so ein bisschen die Balance finden von, okay, diese Tricks habe ich eigentlich auf ziemlich sicher. Und dann machst du im Wettkampf sicher zuerst mal die und du kannst immer noch, wir haben ja meistens 2 Runs in der Quali und dann zählt der besser. Das heisst, wenn du deinen ersten Run mit deinen sozusagen Safe-Tricks gut runterbringst, kannst du dir ja immer noch überlegen, okay, wo kann ich jetzt noch umstellen.
Mhm.
Das tut man sich meistens schon auch überlegen. So, schon nur auch von Quali auf Final tut man sich mal eben für Quali einen Run überlegen und dann überlegt man aber schon auch gerade weiter so, okay, wenn ich jetzt ins Finale komme, wo könnte ich es noch verbessern? Weil in der Quali willst du natürlich einen Run runterbringen, der möglichst gut ist, aber wo du einfach so, wo du sicher landest, dass er dich sozusagen ins Finale bringen kann. Also ja, eben, du weißt ja auch, was die anderen machen, du weißt auch, was das Level ist. Du willst einfach einen Run machen, wo ja, wo du ziemlich sicher bist, dass wenn der schön landet, dass es lange sollte. Schlussendlich ist es immer nicht in deinen Händen. Also die Judges machen nachher gleich mit dem Run, was sie wollen, sozusagen. Und nachher überlegst du so, okay, dort mache ich noch in der Quali einen Dreieck weniger, aber ich könnte im Finale noch die schwierigere Variante machen, die zwar nicht ganz so sicher ist, dass ich nicht nachher lande. Aber im Finale, die meisten, die ins Finale kommen, sind ja okay. Entweder ich werde erst, zweiter, dritt oder es kommt nicht so drauf an. Logischerweise eben, es kommt immer ein bisschen auf die Ambitionen drauf an, aber meistens, wenn du im Finale bist, bist du okay. Ich will aufs Podest und dann riskierst du halt schon ein bisschen mehr. Als in der Quali willst du einfach durchkommen und mal ins Finale kommen.
Ja, dann spielt es ja glaube ich auch eine Rolle, wenn du schon einen mega guten ersten Lauf hast, hast du ja glaube ich im Finale immer noch zwei Läufe. Und genau. Wenn du den ersten schon mega gut hast, kannst du im zweiten noch mehr riskieren.
Genau.
Gut, zwar umgekehrt, es zählt immer einfach der Bessere, oder?
Ja.
Gut, zwar umgekehrt, dann...
Also im Slopestyle, ja.
Ja.
Genau.
Im Big Air nicht?
Im Big Air hast du im Finale in der Quali hast du schon auch zwei Tricks und der Bessere zählt. Also zwei Versuche und der Bessere zählt.
Ja.
Und nachher im Finale hast du drei Versuche und du musst zwei verschiedene Tricks machen.
Okay.
Und dann zählen zwei von drei. Zählen,
ja.
Sozusagen.
Ja.
Genau.
Und ihr Pipe?
Pipe ist auch einfach der bessere Run zählt. Ja. Von zwei Runs.
Ja, spannend. Wie entscheidet man sich eigentlich? Also du zum Beispiel fährst ja Pipe nicht, soweit ich weiß.
Ja, genau.
Oder immer nicht wettkampfmässig?
Ja, eigentlich gar nicht.
Ja.
Genau.
Das ist ja zum Beispiel so etwas, da fragt man sich, wie ist es überhaupt möglich, dass man da etwas an Rand raufkommt? Oder muss ich fragen mich das?
So, ja, das frage ich mich fast auch schon. Also ich finde Pipe sehr eindrücklich. Also ich muss sagen, ich bin mit 15 oder 14 bin ich eben mal in die Pipe gegangen und habe mir dort Hüfte gebrochen. Und seitdem habe ich so ein bisschen Pipe-Trauma und nicht wirklich mehr Lust, um dort gross Tricks machen.
Also bist du auf der Kante gelandet, oder?
Ja, ich bin so oben auf der Kante gelandet und habe nachher wie so einen Frontflip ins Flache aber gemacht. Und die Wände sind ja relativ hoch, also 5 Meter oder irgendetwas. Also 5 Meter ins Flache aber auf der Rücken. Ja, dann die Hüfte gebrochen. Und seitdem, ja, bei mir ist ich habe mir vorher schon gar nie so mega überlegt zum Pipe fahren, aber nachdem ist mir wie klar gewesen, dass ich nicht Pipe fahren will.
Ja, vor allem, es gibt eigentlich noch viel, dass irgendwie, irgendwie einer auf der Kante landet. Und dass wenn du so irgendwie 2 Meter über der Kante bist und dann landest du auf der Kante, ist glaube ich schon nicht so
angenehm. Ja, du hast halt viel weniger Spatzung. Also bei uns auf dem Kicker, wenn du halt einen Meter weiter fliegst, dann fliegst du halt einen Meter weiter. Irgendwann hast du das so in deinem Körper drin, dass du es auch noch kannst ausgleichen. Wärst du so ein bisschen langsamer drüllen. Aber in der Pipe, wenn du schon nur 10 cm zu weit nach außen poppst, dann landest du auf dem Rand. Also es hat so viel kleinere Landemöglichkeiten, sozusagen. Weil du landest, also es hat so eben so einen Ort, wo mega angenehm ist zum Landen und dann hast du auch nicht so viel Impact, aber sobald du halt so ein bisschen zu fest poppst oder zu wenig poppst, dann landest du entweder oben drauf oder unten im Flachen. Und das ist halt in der Pipe schon, das finde ich in der Pipe sehr beeindruckend, dass man das wie so genau muss treffen.
Ja. Ja, und wenn du neigig noch landest, das ist ja wie bei euch im Big Air, wenn die einfach vorher runtergehst, dann gehst du einfach runter und wenn die Landung landest, ist es ja nicht so schlimm. Also wenn du dort umgehst, willst du...
Genau, ja.
Ja, aber wenn du im Flachen landest, das hat mit Abstand am meisten weh.
Ja, ja, oder auch bei ihnen, wenn du in der Pipe so ein bisschen weiter unten landest, du hast halt nachher gleich, es geht ja dann wie gleich noch wieder ins Flache und dann hast du halt so den Druck, der auf den Körper kommt und alles, ist halt schon extremer. Ich finde es noch lustig, wie mega viele Leute eben immer so sagen, so, euer Sport ist so gefährlich und so. Eben so Big Air und Slopestyle, also Pipe sagen auch viel, aber dort verstehe ich es jetzt noch eher. Aber so Slopestyle und Big Air sagen mega viel, es ist so gefährlich. Und auch mega viele Eltern sagen so, oh, ich will mein Kind nie das machen, das ist so viel zu gefährlich. Aber dann schickt das Kind Alpin fahren und ich denke so, also wenn dein Kind Abfahrtsfahrer wird, dann ist das überhaupt nicht weniger gefährlich. Also wirklich, also ich weiß nicht, eigentlich fast noch gefährlicher würde ich jetzt behaupten, aber Weil bei uns, logisch, sieht es mega spektakulär aus und es ist sicher, es ist ein Extremsportart und es ist auch auf eine gewisse Art gefährlich. Aber schlussendlich kannst du doch in anderen Sportarten genauso ja, verletzen. Ich meine, bei uns, die Landungen sind steil, du tust doch auch die Tricks antasten, du machst ja nicht einfach, wenn du es noch gar nicht kannst, irgendwie einen Riesenkicker. Oder einmal so die, wo, es gibt schon Leute, die das leider machen und dann ist es auch mega gefährlich. Aber bei uns jetzt, wenn du das professionell machst, du gehst ja richtig Schritt für Schritt und auch, ja, du machst nicht einfach irgendetwas ahnungslos.
Ja, yeah.
Darum, ja, ich finde das immer ein bisschen lustig, wenn nachher Leute irgendwie plötzlich sagen, oh, es ist so gefährlich, ich will nicht, dass es mein Kind macht. Ich bin immer so, ja, nimmt mich dann Wunder, ob es irgendwie eben so im Alpine wirklich weniger gefährlich ist, weil Verletzungen passieren praktisch gleich viel.
Ja. Ja, und also gefährlich ist sicher beides, würde ich sagen. Aber jetzt zum Beispiel mit dem Fußball oder so. Beim Fußball ist ja nicht mehr in den eigenen Hängen, ob du verletzt bist.
Ja, voll. Das stimmt schon.
Ja. Ja, du hast ja auch schon ein paar Mal verletzt. Also jetzt abgesehen von Hüften.
Ja, ich habe definitiv auch schon genug Verletzungen gehabt. Ich habe jetzt langsam alles mal fast ausprobiert, was man irgendwie kann ausprobieren kann. Aber ja, meistens sind es immer Sachen gewesen, die eigentlich wieder gut geworden sind. Also ich hatte nie langfristig noch ein Problem mit etwas gehabt, was ich eigentlich recht Glück hatte. Ich habe mega oft irgendetwas gebrochen und das ist halt irgendwie meistens nach so 8 bis 10 Wochen irgendwann schon wieder gut. Ich habe jetzt ein bisschen Pech gehabt, manchmal, dass ich so ein bisschen eher komplizierte Sachen gebrochen habe, die nachher halt gleich ein bisschen länger gehen.
Ja.
Nicht einfach so einen klassischen, schönen, geraden Armbruch, sondern ich habe mir dann auch schon gerade so ein bisschen die Sachen eingefangen, die ein bisschen mühsamer sind. Aber es ist immer wieder gut geworden und ich bin eigentlich schlussendlich immer wieder relativ schnell wieder auf der Ski gestanden.
Mhm. Aber es war, glaube ich, schon ziemlich bitter gewesen, ein paar Mal.
Ja, definitiv. Also hauptsächlich einfach die Zeitpunkte sind immer ein bisschen bitter gewesen.
Immer vor Olympia, oder?
Genau, ja. Also zweimal vor Olympia, das hätte ich wirklich nicht müssen sein. Aber ja, sonst einmal noch kurz vor der WM. Nein, während der WM, aber das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Aber so ja, die zwei vor der Olympiade sind schon sehr bitter gewesen. Aber schlussendlich, ja, eben, du machst schlussendlich gleich einen Risikosportart und musst so ein bisschen damit rechnen, dass halt etwas passieren kann. Es war jetzt halt wirklich einfach unglücklich gewesen mit dem Zeitpunkt.
Yeah.
Aber die Verletzungen selber sind eigentlich jetzt, ja, sie sind schon, mein Arm ist schon recht kompliziert gebrochen gewesen, der Oberarm. Aber so das Kreuzband ist, also wenn du bei uns umfragst, das Kreuzband ist so ein bisschen, leider fast etwas Normales. Fast so, ich glaube im Fußball auch ein bisschen, ich kenne auch viele, die Fußball spielen, die auch schon das Kreuzband haben. Das ist so halt Sportverletzung. Mhm. Zum Glück ist es bei mir relativ unkompliziert gewesen und jetzt, es geht halt lang, es geht gleich 9 Monate, bis es wieder einigermaßen gut ist. Aber es ist eigentlich ja, so ein bisschen klassische Sportverletzung.
Ja, und keine, kannst du einfach 9 Monate nichts machen.
Ja, obwohl ich habe gefunden, die Kreuzbandreha ist recht, wie sagt man denn, nicht angenehm, du willst ja nicht das machen, aber im Gegensatz zu anderen Verletzungen habe ich das Gefühl, für das, dass sie so lang geht, kannst du relativ schnell wieder recht viel dafür machen.
Ja.
Also du kannst zwar 9 Monate nicht wirklich, oder solltest nicht wirklich, jetzt weiß ich nicht, was auf der Ski machen. Also es gibt auch solche, die nach 6 Monaten schon gehen, aber ich bin auch nach 6 oder 7 Monaten wieder auf der Ski gestanden, aber halt so richtig wieder Park fahren, braucht halt dann gleich noch Zeit. Nicht mal unbedingt nur, weil es irgendwie am Knie weh macht. Das habe ich jetzt zum Glück nicht so schlimm gehabt, dass ich jetzt mega weh habe, sondern es ist auch so das Vertrauen, dass dein Knie wieder hebt und dass, ja, dass du wieder so etwas kannst machen. Braucht halt ein Zeit, bis du das wieder zurück hast. Aber eben so am Anfang, du kannst schon am Anfang, wenn du gerade operierst, nichts machen, aber nachher, so nach 3 Monaten, 3, 4 Monaten, habe ich mich ehrlich gesagt schon wieder recht normal gefühlt. logischerweise eben noch nicht genug Kraft gehabt und alles, um irgendwie beim Sport jetzt mega, ja, keine Ahnung, mega riskieren, weil es halt wirklich deine Muskeln rundherum würde es gar noch nicht mehr heben. Aber so vom Umlaufen und so, sonst ist eigentlich, ja, irgendwann denkst du so, ah, es ist wieder gut, aber es ist noch gar nicht gut. Und dann wird es meistens genau gefährlich, weil dann nach so 4-5 Monaten fühlst du dich eigentlich recht gut und denkst so, ah ja, fühlt sich gut an, und dann musst du genau aufpassen, weil das ist die Zeit, wo dein Körper eigentlich noch nicht ready ist, um das zu machen, und du denkst so, ja, es fühlt sich aber gut an. Darum, Kreuzband ist schon, das habe ich fast die schwierigste Verletzung gefunden, um wirklich die Geduld zu behalten, um so lange dann wirklich zurückzuhaben.
Ja, und vor allem, wenn du nicht zurückkommst zu früh und sie wieder reissest, dann kannst du wieder von vorne anfangen.
Genau, ja. Und eben, ja, wenn du weißt, was für ein langer Prozess das ist, ist es halt, ja, das ist wirklich schon ein rechter Krampf gewesen. Ich habe, als Sportler hast du halt den Vorteil, dass du noch, ja, gutes System im Hintergrund sozusagen hast, ja, ja. Wo dich, ich meine eben mit Physio und Training und all dem, wo du mega gut unterstützt wirst, was es halt auch noch ein bisschen schneller macht, oder bei so der Reha, nicht unbedingt schneller, aber du bist halt schneller an einem gewissen Punkt, wo du wieder kannst ein bisschen mehr Sport machen, weil das war mein Job für die 9 Monate. Also ich habe Zeit gehabt, um jeden Tag voll investieren in mein Knie. Wenn du halt nicht Sportler bist und irgendwie noch normal schaffst, dann musst du ja nach dem Schaffen noch irgendwie ins Gym gehen und dann noch die Übungen machen, und dann macht dir vielleicht das Knie weh, weil du so lange gesessen bist oder gestanden. Und dann, es ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen der Vorteil bei uns, dass du so bis auf das wirklich kannst fokussieren, 100%ig, oder wie immer bei den meisten. Und dann geht es teilweise schon auch ein bisschen schneller.
Klar, ja.
Voll.
Wie bist du psychisch mit dem umgegangen?
Ja, ich muss sagen, am Anfang ist es schon schwierig gewesen. Ja. Halt eben, weil jetzt das Kreuzband ist jetzt das zweite Mal vor der Olympiade gewesen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich schon gerade so ein bisschen abgeschottet von allem. Ich wollte auch nicht gross mit irgendwelchen Medien reden, ehrlich gesagt. Weil dort weisst du einfach, was auf dich zukommt. Du weisst, welche Fragen kommen, du weisst, jeder ist so, ah, das ist jetzt mega scheiße, und du bist so, ja, ich weiss selber, dass es scheiße ist. Oder weisst so, irgendwie so, es sind immer die gleichen Fragen, und es ist immer so, und wie fühlst du dich jetzt? Und so, ja, logisch, vielleicht mache ich richtig scheiße. Oder weisst so, ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit dem, weil du so denkst, ja, eigentlich mit dem Menschlichen kannst du wie dir denken, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Und dann kommen aber so mega blöde Fragen, wo du so bist, das ist irgendwie logisch.
Dass so die klassischen Sportinterview-Fragen sind.
Genau, ja.
Ich hoffe, das ist kein klassisches Sportinterview.
Nein, definitiv nicht. Aber ja, eben, weißt du, das ist nachher eben am Anfang, habe ich wirklich auch von Anfang an gesagt, also wo es auch passiert ist, habe ich zuerst die Medienmitteilung probiert, so lange wie möglich rauszuzögern. Und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, wir müssen es jetzt machen, weil wenn du ja eigentlich nominiert bist für, also ich war schon so wie nominiert für die Olympiade, und dann haben sie es ja wie müssen begründen, wieso das jetzt nicht ging. Sie haben ja nicht einfach das können, einfach so unter den Tisch kehren und sagen, ah ja, es ist jetzt halt nicht da.
Yeah.
Das ist mir am Anfang schon ein bisschen schwierig gefallen, weil dann hast du halt wieder so die Aufmerksamkeit, und ich wollte dann eben einfach mit niemandem irgendein Interview machen und so. Und das war mental schon noch schwierig am Anfang, um das so zu akzeptieren. Und irgendwann aber, so nach ein paar Wochen, konnte ich es wirklich für mich eigentlich recht gut akzeptieren. Und dann ist es fast schwieriger geworden, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leute um mich aber nicht akzeptiert haben.
Ja, klar.
Und jeder noch kommt und mir sagt, wie schlimm das ist. Und wie fest, dass es ihnen leid tut und so. Und das ist ja auch mega, eigentlich, das macht ja niemand böswillig, weißt du. Aber gleich zieht es dich nachher wie immer wieder zurück, und ich habe das schon akzeptiert und denkt so, okay, es ist jetzt halt so, ich kann nichts daran ändern, es ist mega scheiße, aber was will ich jetzt machen? Ich kann nicht im Selbstmitleid, kann ich da bleiben und nichts dagegen machen, sozusagen. Und wenn nachher aber jeder kommt und dich so in das reindrückt, sozusagen, ist es halt mega schwierig irgendwie. Und gleich bist du ja eigentlich auch froh, wenn die Leute, weißt du, wenn es ihnen leid tut. Oder weißt du, so, irgendwie ist es ja etwas Schönes, dass die sich dass es dann so nachgeht, sozusagen. Aber es ist halt schon auch dann ist es schon schwierig gewesen, aus dem rauszukommen. So aus dem, dass ich selber mit mir selber mitgelegt habe, dass es jetzt schon wieder passiert ist. Sagen. Ja. Aber das Mal, also das zweite Mal bin ich definitiv schneller aus dem Loch sozusagen rausgekommen. Ich habe auch mit einer Sportpsychologin nachher wieder angefangen. Und das hat schon auch viel geholfen. Ja. Weil so das erste Mal, als ich das erste Mal die Olympiade verpasst habe, dort war es dann schon gerade noch ein bisschen sehr viel heftiger gewesen. Einfach weil ich halt so null auf das vorbereitet war. Ich habe wie mir gar nie die Option überlegt, dass es könnte sein, dass ich mich verletze und gar nicht gehen kann.
Ja.
Ich war mit dem Kopf schon dort und schon, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade mega leistungsmässig so ein bisschen auf meinem Höhepunkt war, halt schon, ja, dann fängst du an zu träumen und bist so, ja, ich kann dort hingehen und dann, wenn ich den und den Trick lande, dann sollte es für das und das lange. Weißt du, bist irgendwie schon so ein bisschen drin drinnen und nachher wird es dir plötzlich unter den Füßen weggezogen.
Ja, ja.
Das ist schon recht heftig gewesen. Ich bin dort halt erst irgendwie 18 oder 19 oder so.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr tough gewesen.
Ja. Ja, und vor allem habe ich das Gefühl, also am Schluss, du weißt ja, dass es scheiße ist und wenn es noch jeder kommt, kann sagen, es ist im Fall wirklich, ja, es ist halt wirklich blöd, macht es für dich ja nicht besser.
Genau, ja, es ist halt eine Situation, die du eh nicht kannst ändern. Und egal, wer was sagt, es ändert sich nichts. Und dann, wenn du dich irgendwann mit dem abgefunden hast und probierst nach vorne zu schauen und dir die ganze Zeit immer noch Leute sagen, wie schlimm das ist, ja, dann ist es irgendwann bist du so ein bisschen an dem Punkt, wo du so nicht mehr kannst hören. Und irgendwie, ja, du siehst halt gleich nachher immer wieder irgendwelche Leute, auch wenn es nicht Medien sind, auch wenn es irgendwelche Leute, die dich einfach kennen, wo das Ganze mitgekriegt haben und irgendwie auch so 4-5 Monate danach dich noch gesehen und dir noch nichts gesagt oder geschrieben oder was auch immer haben und es dann wieder aufbringen, dann wirst du immer wieder mit dem konfrontiert und ja, es ist, eigentlich kannst du es eben niemandem übel nehmen, aber es ist gleich mental nachher schwierig, zum nicht selber wie so unter dem nachher wieder leiden, sozusagen.
Aber hast du nicht das Gefühl, es gibt da wie so beide Typen, so der eine Typ, wo mega das braucht oder froh drum ist und am liebsten mit allen darüber redet und der andere Typ, der halt eben so wie du sagst, ja im Fall, es ist jetzt halt so wie es ist und ich probiere das Beste daraus zu machen und komme damit klar, aber ich brauche jetzt auch nicht noch mit allen darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch mega unterschiedliche Typen.
Ja, ja, sicher. Doch, das glaube ich auch. Also, ich glaube sicher, es gibt beide Arten. Ich würde sagen, ich bin auch eigentlich normalerweise jemand, halt so mit Leuten, weißt, die ich gut kenne oder so. Dann rede ich noch so gerne über das. Oder weißt, so am Anfang habe ich das schon recht gebraucht, um mich so ein bisschen bei jemandem ausheulen sozusagen, weißt, und so, so ein bisschen mit jemandem über das reden. Aber manchmal sind es... Ich finde es mehr nachher so, wenn es nachher Leute sind, die du eigentlich gar nicht so gut kennst. Und nachher irgendwann mit der Zeit erzählst du jedem einfach das Gleiche wieder. Weißt du, so, es kommt immer, es ist immer das gleiche Thema, du erzählst immer wieder das Gleiche. Und irgendwann bist du so, ich mag nicht mehr darüber reden. Und eigentlich, ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich dürfte man dann auch anstehen und sagen, so, schau, ich will jetzt nicht darüber reden, aber das machst du halt nachher irgendwie gleich nicht. Willst du ja auch nicht irgendwie. Ja, willst du auch nicht fies sein? Die Person meint das ja, macht das ja nicht, um dich zu nerven.
Ja, und das ist halt noch bei vielen Themen eigentlich so. Also, es bringt dich nicht irgendwie weiter und es bringt auch nicht irgendwie mega mehr, also es bringt dich nicht einen mega Mehrwert. Und doch irgendwie, das ist halt so, es wird dann eigentlich so, es ist eigentlich ein relevantes Thema, aber es wird dann so zu Smalltalk.
Voll, genau. Und dann. Ja, irgendwann bist du immer so, okay, jetzt lange. Jetzt habe ich dann, glaube ich, die ganze Geschichte genug mal wieder aufgerollt und wieder voll erzählt. Und, ja. Aber keine Ahnung, es ist halt einfach so, wenn viele Leute wissen, was du machst und irgendwie jeder will irgendwie dann gleich über das noch reden. Oder ja, ich weiß nicht, ich merke es ja bei mir selber manchmal auch. Ich sage nicht, dass ich es immer besser mache. Weißt du, wenn ich jemanden kenne und weiss, dass der irgendwie etwas verletzt hat, bin ich vielleicht nachher gleich auch die, die hergeht und sagt so, und wie geht's deinem Knie oder weißt du, und schlussendlich denke ich, nachher so scheiße. Die Person hat sicher schon keine Ahnung, wie viele anderen gerade müssen auch schon erzählen. Und vielleicht eigentlich hat sie keinen Bock, so mir das jetzt jedem Einzelnen schon wieder erzählen. Aber irgendwie, ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen so. Das muss man auch ein bisschen akzeptieren und sich dann wie probieren, einfach so ein bisschen nicht von dem zu fest beeinflussen lassen. Das habe ich schon auch jetzt das zweite Mal gelernt. So ein bisschen, dass ich wie, ich kann nicht, nach dem ersten Mal, nachdem ich die Olympiade verpasst habe, habe ich auch jedes Mal, wenn mich jemand darauf angesprochen hat, wieder anfangen zu brüllen. Egal wer das war. Ich habe sogar einmal an einem Event, fast auf der, nicht auf der Bühne, aber so während einem Talk wieder anfangen zu brüllen. Weil es halt einfach, weil ich so nicht mit dem klarkommen bin irgendwie, dass, und das irgendwie so nicht haben können für mich akzeptieren sozusagen. Und sobald es wieder angesprochen wurde, ist es so mega schlimm gewesen für mich. Und jetzt, das zweite Mal, habe ich das schon so ein bisschen besser gelernt. Weißt du, so, dass ich wie, egal, auch wenn ich darüber erzählen muss, dass es vielleicht schon innerlich mich immer noch so ein bisschen zusammenzieht, aber dass ich es eigentlich ganz okay kann handeln, sozusagen. Ja. Und gleich so kann darüber reden, ohne dass ich jetzt gerade wieder voll emotional werde.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist auch etwas vom Schwierigen, so einem Sportler da sein, dass halt im Moment vom Erfolg oder wenn du Olympiasiegerin wirst oder gut bist oder irgendeinen neuen Trick hast gemacht oder kann XY sein, interessiert es jeden. Und sobald es irgendwie nicht mehr läuft, also das ist natürlich bei Filmen so, nicht nur im Sport, also mal schon primär oder gibt es speziell im Sport, interessiert es dann auf Dauer eigentlich niemand mehr.
Ja, das ist halt schon auch extrem im Sport. Eben, ich habe das Gefühl, mit Erfolg auch. Und nachher eben, wenn dir etwas passiert, interessiert es kurz jeden. Ich meine, wenn du dir so auf die Dauer von den 9 Monaten Kreuzband überlegst, wenn es jetzt gerade passiert ist und wenn jetzt so die Medienmitteilung sozusagen rausgegangen ist, interessiert es kurz jeden, was ist passiert, wieso, was hast du gemacht. Nachher viele sagen irgendwie noch so, keine Ahnung, das finde ich fast am schlimmsten, so, oh nein, was hast du jetzt wieder gemacht, so, als ob du es irgendwie extra gemacht hättest, dann denkst du also, ja, ich weiss, es ist scheiße, ich habe es nicht extra gemacht, aber also, weißt du, so die Anfangszeit interessiert irgendwie jeder, so jeder will irgendwie so ein bisschen wissen, was ist passiert, und nachher so die irgendwie so 7 Monate zwischendrin, wo du Reha machst und du halt weg vom Fenster sozusagen bist halt weg vom Fenster. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die Aufmerksamkeit haben und vielleicht dann, wenn dann wieder anfängst zu fahren und dann vielleicht wieder ein bisschen, ja, keine Ahnung, wieder ein bisschen Wettkämpfe fährst oder wieder ein bisschen besser bist oder was auch immer, dann interessiert es die Leute wieder. Das, ja, ist halt ne, schon, genau, ja. Das ist halt schon hart, ja. Aber ja, es gibt halt so viele verschiedene Leute, wo man, weißt du, wo man kann verfolgen, sozusagen, dass es wie nachher diesen Leuten gar nicht auffällt. Oder keine Ahnung, ich habe auch mega viele gehabt, die nachher sagen so, boah, das ist jetzt aber mega schnell gegangen, bis du wieder Ski fahren kannst. Und ich also denke so, ja, für dich vielleicht schon. Yeah. Das Letzte, was du gesehen hast, ist ja vielleicht auf Insta gewesen, dass ich Kreuzband gerissen habe. Und jetzt hast du dich halt wie nicht mehr damit befasst. Und dann mach wieder am Ski fahren. Dann ist es für dich ja schon schnell. Aber alles dazwischen, das war für mich nicht schnell gewesen.
Ja, definitiv. Aber ja. Halt, wie schnell die Leute irgendwie vergessen. Also ich meine, die wenigsten können sich auch noch daran erinnern, Roger Federer Wimbledon gewonnen hat und ein paar Jahre, klar, ich weiß nicht, also irgendwie eine weitere Generation weiß auch noch knapp, wer der Roger Federer war. Dann ist es natürlich
übertrieben. Ja, aber ich weiss, was du raus willst. Ja.
Der Roger Federer war irgendwie der grösste Sportler von diesem Jahr, von diesem Land gewesen, oder immer noch. Und jetzt irgendwie, ja, jetzt spielt er halt nicht mehr, jetzt gibt es andere Sportler, die die Medien wieder überschreiben.
Ja, voll. Ja, es ist halt wie einfach so zu dem Zeitpunkt relevant, wo es relevant ist und nachher ja, verliert es wie so ein bisschen an Wichtigkeit. Das merkt, also ich muss aber auch irgendwie selber ehrlich sagen, eben wenn du jetzt so zum Beispiel, wenn du jetzt mega die Olympiade verfolgst, nachher sind gerade so die Medaillen, bla bla bla, so 1-2 Monate, siehst du überall die Gesichter, die halt gut gewesen sind und so weiter. Nach einem halben Jahr oder so, wenn du irgendwelche Leute fragst, die eigentlich geschaut haben, weißt du, wo sagen sie, haben geschaut? Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele von denen wissen nicht mehr, wer gewonnen hat. Oder wissen, Das ist halt schon extrem.
Ja, ja.
Das habe ich mir eben auch ein bisschen nachher schlussendlich so, wie sagt man dem, so als Blickwinkel sozusagen. Logisch, ich will an der Olympiade, ich will gut sein dort. Weißt, das ist so als Sportler persönliches Ziel. Aber gleichzeitig habe ich nachher wie auch so ein bisschen mir selber sagen und so ein bisschen eintrichtern, so, das ist nicht das Wichtigste von der Welt. Also logisch, es ist mir mega wichtig und ich will gut sein im Sport, aber schlussendlich, es macht dich weder zu einem besseren Mensch noch zu, keine Ahnung, ich habe früher schon immer so das Gefühl gehabt, so, die Leute akzeptieren mich mehr, wenn ich gut bin. Oder weißt du, so, irgendwie so mich recht auf den Sport, wie sagen wir das, relativiert, dass ich wie das Gefühl hatte, ich mache nur das und ich bin cool, wenn ich gut bin und sonst nicht. Und weißt du, so, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch mega müssen lernen, dass es halt nicht so ist eigentlich. Yeah. Und das hat mir schon auch ein bisschen geholfen, nachher so ein bisschen die Niederlage von Olympia verpassen, so ein bisschen zu akzeptieren. Mit wieso, ich kann nicht, schon nur außerhalb von meiner Bubble mit Sport, das kann ich, wenn du irgendjemanden sonst in der Stadt einfach fragst, so, und wer ist so und so gut im Sport, das interessiert niemand. Oder weißt du, so, vielleicht schon ein paar, aber es ist so, kann ich. Schlussendlich, wir haben immer das Gefühl, es ist das Wichtigste und es ist mir auch wichtig, aber man muss es manchmal nachher auch ein bisschen relativieren.
Definitiv, und auch, halt, ich meine jetzt, wenn du irgendwie in der Stadt bist, zu Bern, also, teilweise hat man erst das Gefühl, wenn man auf Instagram ist oder weiss nicht wo, hat man das Gefühl, die können kaum mehr in die Öffentlichkeit gehen und jeder kennt sie oder weiss nicht was. Aber jetzt für das der Fall ist, also gibt es jetzt zum Beispiel in der Schweiz ganz, ganz wenige Leute, wo das nicht mehr geht.
Ja, also vor allem in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute auch noch ein bisschen zurückhaltender. Ich habe das Gefühl, das ist zum Beispiel in Amerika viel extrem.
Ja.
Dass wenn man so ein bisschen berühmt bist, dann sind die Leute einfach so ein bisschen, keine Ahnung, haben auch keinen Scham, weißt du, um dich nachher irgendwie so aufhalten und so. Und ich glaube, so in der Schweiz ist jeder so ein bisschen, ich weiß nicht, respektvoll miteinander. Und keine Ahnung, der Roger Federer wohnt ja zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch in der Lenzer Heide Hauptdings hat, aber wohnt ja dort. Und wenn, ich habe das Gefühl, er kann eigentlich gut dort so ein bisschen rumlaufen, ohne dass ihn jetzt mega viele Leute anhauen.
Mhm.
Weil halt mega viele Leute wie auch das akzeptieren, so, okay, er ist jetzt da. Und ich glaube, er hat selber auch nicht mega Lust zum, oder vielleicht hat er auch Lust, ich weiß nicht, aber wäre so, zum alle zwei Sekunden angehalten werden, ich glaube, das ist so in der Schweiz schon so ein bisschen toleranter.
Ich denke definitiv, wo ich immer denke, ist so die Grenze, wenn du beim Essen gehst, stören.
Ja, voll. Ja, mega.
Weil, sonst habe ich das Gefühl, akzeptieren sie einfach so die meisten und es ist ja also so wie irgendwie part of the game.
Ja,
das voll. Halt, ja, dass, wenn du halt Erfolg hast und in der Öffentlichkeit bist, gerade im Sport, also ich denke, Sport ist das sehr speziell, ich denke, jemand aus der Wirtschaft oder so interessiert niemand. Oder eben die meisten nicht. Aber im Sport ist es halt schon so, und dann ist schon bewusst, denke ich meistens, ja, dann mache ich das Foto.
Mm,
aber dann sind wir eben schnell wieder beim Punkt, dass die meisten gar nicht erkannt werden.
Ja, voll. Aber ich muss auch selber sagen, kann ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also vielleicht interessiert es mich manchmal auch nicht ganz so fest, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich irgendjemandem so über den Weg will laufen, ich würde es manchmal gar auch nicht checken. Also, keine Ahnung, ich habe auch schon Leute gesehen, wo ich nachher so irgendwo, also gut, ich bin jetzt auch nicht Fan von denen, aber irgendwann habe ich mal an einem Flughafen so eine Band gesehen.
Ja.
Yeah. Maneskin oder so. Keine Ahnung, die sind recht gross, gerade so gewesen, vor 2 Jahren oder so. Und ich habe es erst so ein bisschen im Nachhinein gecheckt, dass das die gewesen sind. Weil ich so denke, so, komme ich schon noch bekannt vor. Aber irgendwie habe ich es nicht gecheckt. Und eben erst so voll im Nachhinein so gecheckt, das sind die gewesen. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es geht schon auch noch vielen Leuten so, weil halt jemand so, also wenn jemand gerade so weiss, okay, die Person wohnt da, erwartest du es vielleicht eher noch. Aber wenn so jemand es wohnt, erwartest und nachher der einfach an dir vorbeiläuft, dann bist du so, hä? Also keine Ahnung, erwartest du es halt doch auch voll nicht.
Ja. Und irgendwie denke ich mir natürlich so, die laufen nicht so, die laufen mit Bodyguards rum oder keine Ahnung wie.
Ja.
Aber teilweise laufen sie ja wirklich so ganz normal
Voll. Ja, das
rum.
stimmt.
Ja. Gäbe es jemanden, wo du unbedingt mal so treffen willst?
Boah, im Fall. Ich finde es schwierig. Ich hab irgendwie nicht so mega so Vorbilder auf diese Art. Halt mehr so im Sport. Noch so früher würde ich jetzt mal sagen, bin ich so, schon so ein bisschen gewesen, so mega so ein bisschen die Vorbilder gehabt, was eigentlich mega lustig ist. Weißt du, so, der Kai Mahler, der eigentlich jetzt so nachher mit mir im Team war, aber wenn ich halt
Genau,
klein bin, schaust halt so auf. Oder so der Elias, wo du halt so aufschaust und so bist so, wow, krass. Aber jetzt habe ich das Gefühl, auch sonst außerhalb vom Sport. Es gibt sicher viele Leute, die mega spannend wären, um die so kennenlernen oder mal treffen. Aber es ist jetzt nicht, ich habe jetzt niemanden, wo ich so mega muss sagen, so, die Person müsste ich jetzt unbedingt mal kennenlernen oder so sehen. Ich weiß nicht.
Und sie haben auch beides Person, also sie beides eigentlich sind im Bereich Sport, eben zum Beispiel Tennisspieler oder Fuß, sondern wirklich eigentlich oder gleich Sport machen wie du.
Voll,
Ja.
ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich habe einmal auch schon das Glück gehabt, den Roger Federer gesehen, weil wir am gleichen Ort so ein bisschen Reha gemacht haben. Und nachher habe ich ihn auch so, eigentlich mega per Zufall gesehen, und ich habe es am Anfang ehrlich gesagt auch nicht mal richtig gecheckt,
Ja.
weil ich es halt voll nicht erwartet habe. Und ja, dort bin ich schon so, gewesen, so, das ist jetzt mega cool, um mal so kurz mit ihm reden oder weißt, so ihn kennenlernen, aber gleichzeitig denke ich nachher auch so, hey, es ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Also weißt, das merkst du nachher auch genau, also wenn du nachher mit so jemandem redest, bist du so, der ist genau, der ist halt einfach berühmt, aber er ist eigentlich genau gleich drauf wie die meisten anderen Leute.
Ja, und dann genau gleich die Bedürfnisse und
Voll. Und ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal ein paar Leute sind so richtig so Leute so in den Himmel vergöttern, wo ich so denke, so, das sind im Fall ganz normale Leute, wo du eigentlich wahrscheinlich, wenn sie triffst, ganz normal mit dir redet, oder? Weißt du, so, es gibt logischerweise gibt's immer solche, die nachher so irgendwie, keine Ahnung, mega abgehoben sind oder irgendwie so. Aber ja, ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind, vielleicht auch wenn sie bekannt sind, schlussendlich sind die so ganz normal. Und
Defi
sind auch mega froh, wenn man sie mega normal behandelt. Ich habe das
also
Gefühl, viele sind nachher wie froh, wenn sie jetzt nicht so, keine Ahnung, einen Heulkrampf vor ihnen kriegst, weil du sie siehst. Weißt du, so, weil das ist ja dann für die Person auch mega komisch.
nee, also
Obwohl sie es sich gewöhnt sind,
ja,
aber ja.
also das habe ich definitiv das Gefühl, dass es so ist, dass mit den Menschen dann normal kannst reden, was ich aber schon, oder jetzt für bei Teilen der Roger Federer zum Beispiel. Das ist halt wirklich so wie ein mega spezieller Brand eigentlich, den er kreiert hat um seine Person. Und das wiederum finde ich schon sehr einzigartig.
Ja, mega. Voll. Nein,
Ja.
eben, also ich sage schon, eben BIM bin ich, ich bin ehrlich gesagt nachher auch so ein bisschen, nicht nervös, aber weißt du, so ein bisschen so, wow,
Ja.
krass. Jetzt schon nicht einfach so jemand, der einfach mal so auf der, oder weißt du, so, wo du jetzt einfach so denkst, so, ja, sehe ich nicht, jetzt einfach mal. Weißt du, ich bin
Ja.
schon auch so, gewesen, so, wow, das ist jetzt mega cool und so, schon cool gefunden, mit ihm mal so ein bisschen reden und so. Auch wenn ich das weiss, dass eben, das ist eigentlich ganz normal, aber gleich bist halt so, du weißt, wer er ist, du weißt, was er erreicht hat, du weißt, ja, wie berühmt er eigentlich überall ist. Ich meine, er ist jetzt wirklich so jemand, wo jeder so ein bisschen kennt, auch wenn er nichts mit dem Sport zu tun hat. Also
Ja,
weißt so,
genau, ja.
irgend, das ist, und zwar weltweit eigentlich. Ist er so ein Name, wo du eigentlich recht vielen Orten kannst sagen und bekannt ist.
Ja.
Und darum ist es schon so ein bisschen so, wow, krass. Voll.
Ja. Und, aber es gibt natürlich da, wo jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie Kinder, wo lernen Skifahren, haben wahrscheinlich das genau gleiche Erlebnis, zum Beispiel, wenn sie dich treffen.
Ja, das, also, das denke ich mir eben auch, das habe ich früher ja auch mega gehabt. Also weißt du, so, eben genau beim Kai, ich war so richtig so, gewesen, so, wow, das ist so cool, wie gut das erfährt. Und weißt du, so, ich hätte mich nachher nie können in dieser Situation, wie ich, wo ich jetzt bin, weißt du, so vorstellen. Das ist so weit weg gewesen, sozusagen. Und dann, keine Ahnung, das ist so cool, wenn nachher eigentlich so kleine Kinder das eigentlich das Gleiche bei einem
Ja,
selber
genau, ja.
machen. Dann bist du so richtig so, wow, krass, eigentlich, ja, bin ich genau auch mal in dieser
Ja.
Position gewesen. Und das ist schon mega cool. Voll.
Ja, spannend. Ja. Ich glaube eigentlich, das ist gar nicht so ein schlechter Schluss. Weil. Ja, was hast du so für die nächste Woche geplant?
Ich bin jetzt 4 Wochen noch ein bisschen für das Studium am Zeug nachholen, das ich im Winter so ein bisschen musste auf die Seite legen. Und nachher nächste Woche, Anfangswoche, gehe ich auf Norwegen mit zwei von meinen Teamkolleginnen und einer Filmcrew. Dann gehen wir so ganz auf die nördlichste Insel eigentlich in Norwegen, die heißt Svalbard.
Ja.
Und dann gehen wir dort so für eine Dokumentation filmen, so Touren, Skifahren. Also eigentlich so aufentüren und
Ja.
runterfahren. Und auf dem Segelboot wohnen wir dort für 2 Wochen. Ja, es wird mal, es ist eigentlich so das erste Mal, wo ich so etwas mache. Es wird so etwas komplett anderes. Aber es ist cool, dass man so, ja, irgendwie einfach mal so etwas anderes ausprobieren. Und das ist eigentlich auch der Sinn so ein bisschen hinter der Doku. Dass Mathilde, Sarah und ich sind ja eigentlich voll so, ja, zusammen einfach, wir haben uns kennengelernt beim Contestfahren. Und sie, sozusagen ich und Mathilde sind auch so ein bisschen gross geworden mit dem Contestfahren, wenn man es so kann sagen. Und ja, einfach so ein bisschen zusammen mal zum ersten Mal etwas komplett Neues erleben. Und so ein bisschen aus unserer Komfortzone in einen anderen Bereich gehen.
Ja,
Das wird schon.
wo erscheint das Projekt nachher?
Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ich nehme es jetzt mal an, dass es so im Herbst oder im Frühwinter nachher auf YouTube
Ja.
wird sein oder auf irgendeiner anderen Plattform. Aber sicher, sicher wahrscheinlich auf YouTube. Und wahrscheinlich machen wir dann auch so ein paar Premieren irgendwann im Herbst. Weil es gibt immer so, im Herbst kommen halt die meisten Skifilme von der letzten Saison raus und dann gibt es auch so Festivals, wo so Filme zeigen. Zum Beispiel in Annecy ist es recht grosses. Wahrscheinlich, ich nehme es an, dass dort so das erste Mal gezeigt wird und nachher dann irgendwann schon aufs Internet kommt.
Ja, wie habt ihr es eigentlich so zusammen? Weil die tun eigentlich mega konkurrieren und haben es im Vergleich jetzt so, wie ich es in anderen Sportarten wahrnehme, halt gleich mega gut jetzt innerhalb vom Team oder geht ihr drei zusammen?
Oh, wir haben es mega gut. Es ist so cool. So am Anfang muss ich sagen, wo wir es. Ich bin ja am Anfang so ein bisschen, also von ihnen zwei jetzt die als erstes da war im Team sozusagen. Und so, es hat schon noch ein, zwei andere Frauen gehabt, aber die sind nachher gerade so ein bisschen im Übergang gewesen, wo ich so ein bisschen angefangen habe. Und dann ist plötzlich so Mathilde gekommen, mega jung, mega gut. Und am Anfang war es für mich schon noch so ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen. Weißt du, so, ich war schon so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Schwierig gewesen, zu akzeptieren, dass jetzt nochmal jemand sozusagen dort ist und auch gut ist. Und nachher ist Sarah noch dazu gekommen. Und nachher am Anfang ja, ist schon so ein bisschen schwierig gewesen, aber wir sind immer mega gut miteinander klargekommen. Aber halt so, weißt du, so vom Konkurrenzkampf innerlich ist schon vielleicht am Anfang so ein bisschen so, boah, krass, weißt du, jetzt sind noch andere da. Aber schlussendlich so persönlich sind wir von Anfang an mega gut klargekommen. Und es ist, ich glaube, es hat uns allen auch mega geholfen, dass wir einander haben. Weil so pushst du dich genau, wenn du so das gerade vor deinen Augen hast und jemand, eben wenn jemand von ihnen zwei etwas Neues lernt, dann lustet es mich logischerweise auch etwas Neues zu
Klar,
lernen. Du pushst dich so mega gegenseitig und wir können uns auch gegenseitig mega helfen. Und ja, ich glaube, das ist schon noch cool, dass wir so, dass wir wirklich so gut befreundet sind, dass man wie, du bist zwar schon Konkurrenz, aber schlussendlich, keine Ahnung, jedes Mal vor dem Contest, bevor wir eindroppen, gehen wir uns gleich irgendwie umarmen und sagen viel Glück, viel Spaß. Weißt du, so, es ist jetzt überhaupt nicht so, okay, es ist Wettkampf, wir sind nicht gut miteinander, sondern es ist so, wenn sie gut sind, freue ich mich auch für sie. Logisch, wenn ich nachher nicht gut bin, schießt sie mich innerlich für mich an. Aber ich habe jetzt nie so, dass ich so bin, so, oh Mann, sie ist gut gewesen und ich nicht. Weißt du, so, es ist mehr so, okay, ich habe es selber verkackt, aber sie sind gut gewesen, mega cool.
Ja, und auch nicht so, dass du irgendwie anderen in etwas Schlechtes wünschen oder keine
Nein,
Ahnung was, gell?
überhaupt nicht. Nein, das finde ich eben schon cool. Das habe ich das Gefühl, das merkst du dafür bei unserer Sportart mega. Es ist so, es ist halt so voll, wie sagt man dem, so mega familiär. Auch
Ja.
mit den anderen Nationen. Wir kommen alle so gut miteinander klar und es ist, es ist, glaube ich, mit niemandem so, dass du jetzt so mega den Konkurrenzkampf hättest und so irgendjemandem etwas Böses wünschst oder so. Weißt du, so, wenn irgendjemand etwas Neues landet, freuen sich alle mega. Wenn irgendjemand einen mega krassen Run landet, freuen sich alle mega. Du siehst eigentlich so selten, dass irgendjemand noch einen, wie so ein bisschen nicht mehr gönnen.
Ja, yeah, genau. Weißt?
Und das finde ich so cool an unserem Sport, dass wir so gut miteinander haben und so ein bisschen familiäres Verhältnis mit allen haben. Sogar auch mit unseren Trainern und so. Es ist so, ich habe das Gefühl, wenn ich andere Sportarten anschaue, sind wir so mega strikt und die können doch nicht noch Kollegen sein mit den Trainern. Oder weißt, so. Und bei uns ist alles so ein bisschen lockerer, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es auch viel ernster geworden ist in den letzten Jahren mit der Leistung und so, mit dem Training, aber es ist wirklich noch so ein bisschen der Freestyle-Vibe, wenn man so kann sagen kann. Oder weißt du, ja, es leben alle so ein bisschen für das und das merkst du auch.
Ja. Ja, es ist wie eine ganz andere Welt, ja.
Voll.
Ja. Genau. Vielleicht gleich noch in dem Zusammenhang, wie finanziert ihr euch eigentlich überhaupt? Finanziert ihr euch über Sponsoring und dann je nachdem, in welchem Kader das du bist und zahlen sie euch Löhne oder wie läuft, oder je nachdem, wie gut du an einem Event bist oder wie läuft das ab?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja in der Schweiz gibt's ja Sporthilfe, wo du kannst beantragen, ab einer gewissen Karte, die du hast. Also es gibt so Bronze-, Silber-, Gold-Karten und dann gibt es noch so wie heissen die? Ich glaube, so eine Nationalkarte oder so. Mit der Nationalkarte kannst du dich für so einen Pate bewerben.
Yeah.
Und dann die Pate dich aussuchen und zahlen dir etwas. Und nachher gibt es eben mit den anderen höheren Karten, kannst du dich für die Sporthilfe bewerben und dann kriegst du von ihnen einen gewissen Betrag. Das ist, glaube ich, sogar auf der Webseite kannst du schauen, wer wie viel kriegt. Und das kommt eben so auf deine Einnahmen auch ein bisschen drauf an. Also, ja, es ist so basiert so auf Einnahmenleistung. Ich weiß nicht genau, was alles die genauen Kriterien sind. Und dann haben wir noch jeder, also jetzt in unserem Sport sind die meisten, haben halt individuell Sponsoren.
Ja.
Und die musst du halt wie auch selber suchen. Und dort musst du manchmal auch ein bisschen Glück haben, dass du halt gerade so ein bisschen an die richtige Marke ankommst oder ja, so die richtigen Sachen findest. Und dort in den Verträgen ist es meistens so, dass du wie eine Fixsumme hast, wo du jedes Jahr so und so viel kriegst. Und nachher hast du noch schon bei den meisten Verträgen so Bonus. Sei das jetzt Leistungsbonus mit Wettkämpfen oder es jetzt immer wie mehr kommt auch Social Media Bonus, wo halt ist, weil das den Marken heutzutage fast am meisten bringt.
Ja.
Wenn du sie dort gut repräsentierst und wenn du dort eine grosse Anzahl Followers hast, dann ja, nützt das ihnen fast am meisten sozusagen. Darum ist das, kommt das auch immer mehr in den Verträgen. Aber die Verträge kannst du eigentlich selber mit ihnen verhandeln. Also du kannst mit ihnen selber entscheiden, was kommt in den Vertrag rein und was nicht.
Yeah.
Und ja, die meisten, also nachher haben wir von Swisscy schon auch Unterstützung, so dass sie uns Saison eigentlich zu einem grossen Teil zahlen und dann zahlt man halt einen Kaderbeitrag dazu.
Ja.
Und dort kommt es auch noch darauf an, in welchem Kader du bist. Also ja. Die tieferen Kader oder die höheren Kader haben so ein bisschen unterschiedliche Unterstützung.
Ja.
Aber ja, das meiste, ich würde mal sagen, das meiste musst halt wie auch nachher, also wenn du im Kader bist, wird es recht gut finanziert, aber halt so alles rund ums Skifahren sozusagen ist nachher wie mit Sporthilfe oder privaten Sponsoren, wo du dir suchst.
Ah ja, genau. Sehr gut. In dem Fall habe ich das Gefühl, dass es so einigermaßen jetzt, es gibt ja wirklich Sportarten, wo du kannst sagen, da kannst du fast nicht davon leben, aber dann fühlst du, jetzt gibt es im Freeski schon einigermaßen möglich.
Ja, also bei uns ist es ist schon möglich. Es ist sicher schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sportarten oder weißt, so Wintersportarten auch so extrem ist. Man merkt schon, dass die ganze Branche so ein bisschen, dass sicher immer ein bisschen weniger wird. Aber dafür kommen jetzt eben mit dem Social Media, hast halt ganz andere Möglichkeiten noch. Ich meine, du kannst auch Werbung machen für irgendeine Marke, die vielleicht schlussendlich nicht viel mit Skifahren zu tun hat.
Ja, klar,
weißt du,
ja.
Es ist wie so ein bisschen breiter geworden, du hast mehr Möglichkeiten. Und ich glaube schon, ja, du musst schon auch ein bisschen Glück haben und du musst auch wirklich etwas dafür machen, dass du von dem kannst leben kannst, weil nur rein, ich würde jetzt mal behaupten, nur rein vom Sport wird es schon eher schwierig, auch wenn du gut bist, aber so die Preisgelder sind bei uns nicht so hoch eigentlich. Nachher eben von den Sponsoren, wenn du jetzt nur aufs Ski-Spezifische gehst, du musst halt einfach mega gut sein und mega, also gut sein für Bonus bei den Sponsoren und gut sein für Preisgelder und so weiter, dass du jetzt noch mega kannst sagen, so, okay, ich kann rein nur von meiner Leistung leben.
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten. Aber du kannst halt eben, wie du dich vermarktest mit Sponsoren und so weiter und so fort, kannst immer, ja, sage ich, kannst eigentlich daraus machen, was du willst und schon, ja, recht gut, würde ich jetzt mal sagen, davon leben, ja.
Ja. Ja, also verfließt halt so ein bisschen das Social Media, Marketing und nicht irgendwie Influencer sagen mit dem Sport halt.
Voll. Ja, und bei uns, das ist aber halt bei unserer Sportart auch so cool. Ich meine, das sieht man nachher schon bei anderen Sportarten. Ich meine, wir können so viel auch mit Social Media machen, genau, weil bei uns gibt es halt, du kannst so viele coole Videos machen beim Skifahren oder eben Filmprojekte und so weiter. Und ich meine, keine Ahnung, das siehst du bei anderen Sportarten jetzt schon schwieriger. Dass sie können sich zwar schon auch vermarkten, aber wir können wie mit Videos von unserem Sport das auch noch gut integrieren.
Und müssen auch nicht irgendwie etwas zusätzlich noch erfinden, noch irgendwie halb Komiker werden oder keine Ahnung was noch.
Genau, ja, voll. Ich glaube, es ist halt schon, ja, oder auch schon nur mit Bildern vom Skifahren, es gibt halt coole Bilder, es sieht halt spektakulär aus. Weißt du, das ist jetzt vielleicht fies, wenn ich das sage, aber jetzt zum Beispiel beim Alpinen, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Video von jemandem wie ein Törli fährt, kommt, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich schlechter als wenn jetzt eben ein anderer irgendwie einen Triple Backflip macht. Weißt du, so für Leute, die scrollen, die irgendwie einfach so die Reels durchschauen, genau. Ist so, wow, krass. Ja. Ja, und dort ist halt schon, das ist halt cool mit unserem Sport. Du kannst doch wie so, ja, mit dem eigenen Sport schon nur so ein bisschen vermarkten auf Social Media.
Gehst du am Ende schon aktiv auf Firmen zu, also wenn du findest, das ist eine coole Firma und dann gehst du aktiv auf die zu oder ist es meistens umgekehrt?
Es gibt beides. Ja. Also es hat schon beides gegeben. Ich arbeite auch mit einem Manager zusammen.
Ja.
Und dann, wenn ich irgendetwas mega cool finde, ja, kann ich das auch ihm sagen. Weißt du, so, ja, könntest du ja mal die fragen. Und dann gibt es auch eben solche, die auf uns zukommen. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich.
Voll. Ah ja, top. Ja, sehr gut. Ich glaube, das ist doch ein guter Schluss. Und
ja.
Dann wünsche ich mal bis Olympia 26 gutes Training.
Danke vielmals. Ja, werde ich brauchen. Zuerst ist noch die WM in der Schweiz. Auf die freue ich mich auch sehr. 2025, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, sehr gut.
Endlich mal eine Heim-WM an einem Ort, den wir gut kennen. Das
ja, perfekt. Merci vielmals, Julia.
Ja, danke dir.
Das war es mit der 54. Episode vom Podcast Tête-à-Tête und der Julia Tanno. Wenn euch die Folge gefallen hat, geben mir doch gerne eine positive Rückmeldung oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. An dieser Stelle möchte ich noch länger werden. Wünsche eine gute Zeit, macht's gut, schöne Auffahrt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Podcast Tête-à-Tête. Ciao zusammen.